Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Heute ist der Mittwoch, der 20. März 2024. Wir sitzen hier auf dem Sofa auf dem ISDV-Stand im Rahmen der Proleiten Sound. Und ich habe neben mir den Christian Gutmeier, den allerdings die meisten Leute in der Branche wahrscheinlich als den Gutzi kennen. Hallo Gutzi, schön, dich hier zu haben.
Guten Morgen, ja, danke für die Einladung.
Klasse. Das lag nahe, weil wir ja momentan einen gemeinsamen Rahmen hier haben. Das heißt, ich bin ja hier auch auf dem ISDV-Stand und ihr habt euch als Versicherungsdienstleister, wie man euch, glaube ich, beschreiben kann, auch ja entschieden, auf euch hier aufmerksam zu machen. Und damit würde ich gerne starten. Es liegt jetzt an dir, einfach mal zu erklären, was kann man denn bei euch bekommen, was speziell hier auf die Branche passt.
Ja, kurzum, ich bin ja für die Firma Airpam aus München tätig und es gibt schon seit gut 30 Jahren. Und wir haben eben seit dieser Zeit oder geraumer Zeit Spezialkonzepte für die Musik- oder für die Eventbranche entwickelt. Das hört sich jetzt alles immer ganz abgedroschen an, Spezialkonzepte, aber es ist tatsächlich so, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden über die Jahre gewachsen sind, was Ideen und Innovation angeht und das sich natürlich auch in Produkten spiegelt. Ich meine, Versicherung gibt es überall und kann jeder, aber das, was wir hier machen, ist halt doch schon sehr branchenspezifisch.
30 Jahre, da habt ihr wahnsinnig viel Erfahrung reinbringen können und ihr seid ja wahrscheinlich, kann man sagen, dass ihr in einer Maklerposition seid, weil ihr habt ja dann wiederum dann die entsprechenden Unternehmen dahinter, die dann die Pakete anbieten, die ihr mit ihnen ausmagelt, oder?
Das ist richtig. Wir sind ganz klassisch in der Form des Versicherungsmaklers und haben auch, wie gesagt, hier die Funktion, ich sage jetzt mal so, wir verkaufen das Geschäft immer zweimal. Einmal dem Kunden natürlich, der eine spezielle Idee hat, ein spezielles Festival, ein Verleiher ist mit so hochwertigem Equipment. Auf der anderen Seite, der Versicherer kennt dieses Klientel nicht so gut und dann verkaufen wir es dem eben das zweite Mal. Das ist so der Hintergrund, wie wir arbeiten.
Wie siehst du denn die Entwicklung? Letzten Endes, hast du diese 30 Jahre selber auch persönlich mit begleitet in dem Bereich?
Ja, natürlich, ja. Und ich sage jetzt mal so, die Entwicklung, es ist alles besser wie vor 3 Jahren. Um einen ganz kurzen, Abriss
zu sagen. Ja. Wobei die Risiken da eigentlich geringer waren.
Ja, man kann es so nicht sagen. Es war schon ein bisschen anders. Ja. Also wenn man jetzt mal den Sektor der Verleihbetriebe anschaut, die hatten früher mal ein relativ kleines Lager. Es gibt ja dieses böse Wort des Garagenverleihers. Ja. Und wenn man heute sich hier über die Messe läuft, dann sieht man genau diese Namen 15, 20, 30 Jahre später. Teilweise selber Hersteller, teilweise große internationale Vertriebe geworden. Und wenn man so die Videoscreens anschaut, welche Veranstaltungen betreut werden, dann haben wir nicht mehr die Situation, dass wir eine Clubveranstaltung haben mit 1000 Leuten, sondern man kann überall, ob das jetzt die Werte sind oder auch die Besucherzahlen, mal ein oder zwei Nuller dahinter machen. Und dann wächst ja daraus auch auf allen Seiten eine ganz andere Qualifikation. Ja, was man ja in den letzten 10 Jahren oder vor der Pandemie ja schon sehr stark beobachten konnte, ist ja die Entwicklung allein schon auf dem Sicherheitssektor. Und damit meine ich jetzt nicht uns im Bereich der absichernden Veranstaltungssicherheit, sprich mit Produkten wie Haftpflicht oder ähnliches, sondern wie sich ein Veranstaltungsmeister entwickelt hat, welche Aufgaben jetzt die Sicherheitsdienstleister haben. Man sieht es auch immer mehr auf Messen und Veranstaltungen, dass ja, das nach wie vor ein steigendes Qualitätsmerkmal sein wird, gerade eben auch die Qualifikation für den VPLT. Also es ist da schon stetig ein Wachstum, ja, nach vorne immer, rückwärts nimmer. Ne?
Aber eigentlich ist das ja auch sehr, sehr schlüssig, weil ich kann mich selber dran erinnern, Mitte, Ende der 80er, das war aus meiner Erinnerung alles sehr, sehr überschaubar. Da gab es natürlich auch Open-Air-Bühnen und was auch immer und sowas, aber man hatte bei Weitem nicht die Komplexität, diese Anforderungen, diese Erwartungshaltungen, die heute einfach total gang und gäbe sind.
Richtig.
Du könntest das ja heute gar nicht mehr den Leuten verkaufen. Die würden sagen, ja Moment, da fehlt mir aber das Bling-Bling und wie auch immer. Und mit dem Bling-Bling, mit dem Ganzen drumherum, kommen natürlich auch andere neue Risiken.
Ganz, ganz genau so ist es. Also ich komme ja auch aus einer Zeit, wo man mit einer abgesagten Veranstaltung gesagt hat, da werden wir uns schon irgendwie kaufmännisch einig, das Ding verschieben wir einfach oder sonst irgendwie oder und kostenmäßig war das dann ein blaues Auge. Die Zeiten sind vorbei, also selbst ein Vereinsfest mittlerweile, wo man sich, ich nenne jetzt mal einen namhaften Headliner holt für den Abend, liegt mittlerweile finanziell in einem Bereich, wo wenn etwas passieren würde, der Vorstand danach die Hand heben müsste. Mhm. Ja. Genauso sage ich jetzt mal, war Hitze immer geheißen, ja, wenn einer hinfällt, der wird schon nichts sagen, das ist ein Freund von uns, da passiert nichts. Ja, erzähl das jetzt mal der Krankenkasse, die dir 6 Wochen später den Brief einfach schreibt. Also das hat sich alles natürlich entsprechend weiterentwickelt. Natürlich absolut berechtigt. Ich meine, Sicherheit geht vor, da muss man jetzt nicht spießig denken, aber es sind Potenziale. Wenn ich 100.000 Leute auf einem Fleck habe, dann ist natürlich die Haftungsgrundlage eine andere, als würde ich noch mit 1.000 Freunden rumkaspern. Ne? Es ist eine Industriebranche geworden, man sieht es ja auch, die Entwicklung wird immer mehr konzernlastig. Ja, ist halt so. Mhm,
Drum lass uns mal die Bandbreite eurer Leistungen anschauen. Ich will jetzt mal bewusst bei mir anfangen. Ich sitze hier mit dir am Sofa als Einzeldienstleister. Ich bin Freelancer. Da fängt das ja letzten Endes an. Ich muss mir auch meine Gedanken machen, wie kann ich mich absichern? Und dann geht das weiter in den nächsten Stufen. Aber lasst uns mal bei diesen Personen anfangen. Was ist denn da in eurem Portfolio?
Also grundsätzlich, und da sind wir sehr, sehr hartnäckig, als Must-Have ist einfach eine gut ausgestattete Haftpflicht. Ich spreche immer vom Außenrisiko, weil du kannst eben hier an dem Tisch nie sagen, wer stolpert über dein Kabel, ja, und wie reagiert er. Tja, steht er auf und geht weiter, hast du Glück gehabt. Und wenn es Frankfurts berühmteste Anwaltstochter war, dann kannst du schon mal einen Geldbeutel aufmachen und zählen. Nein, und das ist eine Haftpflicht, die funktioniert auch sehr gut und unkompliziert. Das ist absolut das, wo es losgeht. Und da lassen wir auch keinen Freiberufler mittlerweile mehr laufen. Und dann gibt es natürlich noch die Nice-to-have-Deckungen. Das sind dann im weiteren Anschluss so Dinge wie eine, was weiß ich, Rechtsschutzdeckung oder ähnliches. Speziell, gut, ich greife mal ein bisschen höher, Veranstaltungsmeister oder ähnliches, die mal ganz schnell irgendwie von der Fahrlässigkeit in eine Vorsätzlichkeit reinrutschen können. Sollte schon auch eine Rechtsschutzdeckung dabei sein. Und dann natürlich, ich sage jetzt das ganze Portfolio drumherum, irgendwann mal mit Unfall- oder Altersversorgung, aber das stelle ich jetzt mal zurück. Ja, und irgendwann wirst du auch mal mit Equipment rumlaufen, wo du sagst, das zahlst du mal nicht mehr aus dem Cashflow, aus der Portokasse, ja, sondern lass doch mal einen hohen Wasserschaden in einem Tonstudio sein oder bei dir zu Hause. Ja, und du möchtest nicht unbedingt ein oder mehrere Jahre umsonst gearbeitet haben, gibt es eben speziell für die Branche, für eigenes und fremdes Equipment, die Elektronikversicherung. So. Das sind eigentlich so die beiden Kerntools, mit denen wir da arbeiten. Und der Next Level wäre dann schon für die Leute, die sich mit Veranstaltungen auch kaufmännisch beschäftigen. Wir reden von der Veranstaltungsausfallversicherung. Das kann ja sein, wissen wir ja, Unterbrechung von Schlechtwetter oder Absage Schlechtwetter, bis hin zum Künstler, der nicht kommt. Und letztendlich Stromausfall. Kleine Anmerkung am Rand, Pandemie können wir momentan nicht versichern.
Naja, das ist das wird ja auch noch mal ein bisschen bleiben.
Ja.
Aber lass uns beim schlechten Wetter bleiben. Das ist ja auch ein Thema, was man gar nicht hoch genug aufhängen kann, weil ich habe selber da viel Erfahrung mit. Wie handhabt ihr das? Was ist da? Da muss man ja auch reagieren. Da muss man ja letzten Endes, da kann man ja auch nicht mehr das gleiche Paket ausziehen wie vor 10 Jahren.
Hat man natürlich auch nachgebessert und optimiert, obwohl das schlechte Wetter ist das gleiche wie vor 10 Jahren. Ja, also es definiert sich ja immer noch damit, dass grundsätzlich eine Veranstaltung nicht mehr durchgeführt werden kann bei Windstärke 8. Das ist nach wie vor unverändert. Thema fliegende Bauten dürfen einfach nicht mehr betrieben werden. Was wir natürlich haben und wo man anpasst, sind, dass die Niederschlagsmengen, mit denen man früher mal gelebt hat, nicht mehr leben kann und wir schon dann überflutete Rettungswege haben oder dass der Stapler nicht mehr aufs Gelände fahren kann. Das ist die sogenannte Nichtnutzbarkeit des Veranstaltungsgeländes. Das kam so in den letzten Jahren, also am Anfang hat es sich nicht verkauft, aber so in den letzten 10 Jahren kam es so mit Ausnahme der letzten 2 Jahre eigentlich ganz gut dazu. Nö, und das ist das eine, das ist natürlich die Produktlösung. Und auf der anderen Seite ist auch die Umsetzung, sprich die Begleitung eines Veranstalters vor Ort. Ich meine, diese Versicherung gibt es immer und überall, aber es gibt nur ganz, ganz wenige Makler, die dann auch im Schadensfall auch am Wochenende erreichbar sind. Und schlimmstens auch Fall auch in Echtzeit den Kunden und den Krisenstab bei Entscheidungen beraten und begleiten.
Bei mir entsteht da immer mehr, was deinen, was euren Job betrifft, so ein Außendienstlerbild. Das heißt, Du wirst das ja sicherlich, wir kommen ja auch gleich noch zu deinem Personal Background, nicht nur vom Schreibtisch aus machen, sondern du wirst ja letzten Endes Leute auch über Jahre begleiten in der Entwicklung ihrer Projekte und dir das auch vor Ort anschauen, oder?
Richtig, das gehört natürlich dazu, nicht nur im sogenannten vertrieblichen Außendienst, sondern wie gesagt, wir besuchen unsere Kunden schon am Saisonanfang im Büro oder im Lager und wir sind sehr viel am Wochenende oder auch an Veranstaltungen unterwegs. Das bin nicht nur ich, wir haben ein sehr gutes Team bei uns im Hause, die ja im Sommer sämtliches Wochenende auf Festivals verbringen, aber nicht nur zum Feiern.
Ja, ja. Weil du hattest es gerade ja schon, dass dass du auch so den Überblick hast, wen du hier als kleinen Krauter gesehen hast, die sich ja auch weiterentwickelt haben letzten Endes. Ja. Da werdet ihr auch einige Kunden haben, die natürlich dann sich auch regelmäßig entweder selber überlegt haben, wie muss ich jetzt meinen Versicherungsschutz anpassen, beziehungsweise ihr werdet dann ja sicherlich auch gegebenenfalls auf die zukommen und einfach
natürlich,
sagen, hey, wir sollten da nochmal was anpassen.
Richtig, das merken wir aber auch in der Praxis, dass da noch ein bisschen, was heißt Vorbehalte, möchte ich nicht sagen, aber jeder irgendwie meint, sobald ein Vertrag abschließt, ist der in Stein gemeißelt. Mhm. Also es gibt natürlich Produkte wie eine Kfz-Versicherung oder eine Berufshaftpflicht, die kann man über Jahre schon ein bisschen schleifen lassen, aber konkret Veranstaltungsausfall oder Technikversicherung muss entsprechend saisonmäßig abgedatet werden, natürlich.
Also ich merke das gerade auch immer mehr. Ich bin ganz lange schon gut abgesichert als Meister. Dass das aber wirklich angeschaut wurde, war in den letzten Jahren eigentlich nie. Da hat das dann meistens gereicht. Man sagt das dann so, ja, ja, ist alles in Ordnung. Aber jetzt ist das auch inzwischen total gängig, dass diese Unterlagen dann auch aktuell vorgelegt werden müssen.
Richtig.
Dass natürlich mein Gegenüber auch, wir waren beide gerade im Vortrag zum Thema TÜV-Zertifizierung der Veranstaltungsdienstleister, dass man natürlich dann auch in der Kette seiner Lieferanten irgendwie schaut, sind die denn entsprechend auch so abgesichert, wie das
ja gut, das kennen wir. Also ich meine, es gibt ja einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, die Deckungsbestätigung, die man eben als Freiberufler vorlegen muss, wenn man, was ich an irgendwelche Pitches und Ausschreibungen stattfindet. Und da ergibt sich ja auch teilweise automatisch eine Anpassung oder Nachbesserungsbedarf. Ganz einfach, vor 10 Jahren war der Brandschutzbeauftragte im Sinne des Veranstaltungsmeisters zwar rein theoretisch in der Qualifikation enthalten, ja, aber noch nicht benötigt. Irgendwann kam dann mal so der Laserschutzbeauftragte dazu. Neuerdings haben wir die SIGEKU-Aufgaben. Ja, also das sind alles Dinge, die noch vor 3, 4, 5 Jahren eben in der Standarddeckung nicht enthalten sind, aber eben allein durch die Nennung. Wir haben so oft genug bei unseren Kunden, die fragen, du pass mal auf, ich habe jetzt eine Zertifizierung gemacht oder eine Fortbildung, ich bin jetzt Brandschutzbeauftragter, ich bin jetzt Brandschutzfachmann, Fachfrau oder eben SIGEKU bei Veranstaltungen, ist das mit dabei? Ja, nein. Ja, wenn es nicht drin ist, bauen wir es rein und wenn es schon drin ist, also die Deckungen haben, die Meisterdeckungen sind schon sehr vollumfänglich. Also ich sage jetzt mal, alles was rum Planung und Sicherheit rund um Veranstaltungen angeht, ist da eigentlich schon mal dabei.
Ja, ja. Also ich habe auch immer versucht in den letzten Jahren, wenn ich irgendwelche neuen Sachen mir drauf geschaffen habe, die ich dann beruflich angeboten habe, immer drauf zu achten, mit meinem Versicherer Rücksprache zu halten. Oh, jetzt drehen sie da drüben aber massiv auf gerade. Mal gucken, wie weit das jetzt hier durchschlägt. Nutzt das mal für eine kurze Hustenpause. Ja, hast du konkret an dem Punkt jetzt noch was du im Versicherungsbereich mit reingeben möchtest, weil sonst würde ich es total gerne switchen. Wir haben ja gestern schon ein bisschen geplaudert und ich fand natürlich auch sehr, sehr interessant, was du an sich für einen Background mitbringst.
Ja, gerne. Also leg los, was kann ich für Sie tun?
Wir haben ja gestern unser gemeinsames Faible für Willi Michel schon mal auf den Tisch gelegt. Den kennen wahrscheinlich die wenigsten, die jetzt hier gerade reinhören. Mich hat Willi Michel wirklich total geprägt und ich habe dir von einer Situation erzählt, die ich immer noch so als eine der Initialzündungen meiner beruflichen Entwicklung nennen würde. Die hat unmittelbar mit ihm zu tun. Ich habe in dem Gespräch gestern gelernt, dass du ja selber auch als Veranstalter tätig warst. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob du auch noch als Veranstalter tätig bist.
Doch, ich bin's auch noch. Und ich meine, jetzt muss man ja wirklich ein bisschen weiter ausholen.
Sehr, sehr gerne.
Ich glaube, wenn man hier mal so die Leute sieht, uns beide auf der Couch oder die Leute, die über die Messe laufen, ich glaube, die haben, und jetzt bin ich auch wieder beim Kunden, egal ob es jetzt ein Freiberufler ist, der immer noch Freiberufler ist oder mittlerweile Key-Accounter beim großen Verleiher oder beim Industrieunternehmen, ich glaube, die haben alle mal gleich angefangen. Die haben irgendwie in dieser Branche mal Blut geleckt. So. Und mein Blutlecken war einfach das, dass ich bereits sehr früh in der Schule als Schülersprecher aktiv war und Schulpartys organisiert habe, die dann allerdings so legendär waren, dass ich sie nicht mehr in der Schule machen durfte. Ging das halt los, Partys dann und Konzerte im Jugendzentrum zu veranstalten. Und dann ist genau das passiert, was dann die Initialzündung war. Ich habe gutes Geld verdient. So. Und mit allen Nebengeräuschen, die es halt damals gab, ja, die ja heute nicht mehr genannt werden dürfen, obwohl sie verjährt sind. Und dann ging es eben weiter. Dann kam ein netter Zufall. Ein guter Freund damals, ich war dann auch in unserer Band tätig, eine Zeit lang als Sänger. Bis meine Band mich wieder gebeten hat, wieder Techniker zu machen. Und unser Schlagzeuger, der
war... Aber ich kann, du bist ein guter Frontmann sicherlich, oder?
Logisch, ja, bis auf die Stimme.
Ja, okay. Ist nicht alles. Ja, eben.
Nein, und der hat also damals schon bei ProSiebenSat.1 gearbeitet als Tontechniker. Und damals gab es so ein Joint Venture, das war so in dieser Zeit Perestroika mit Scorpions in Moskau, vielleicht erinnert man sich an diese Zeit. Und im Anschluss hieß es, ja, da kommt eine russische Hardrock-Band nach Deutschland im Austausch und die durften ihre Crew nicht mitnehmen, die suchen also Backliner und Co. Aha. Gehen wir auf eine Tour. Aha. Naja, und wie man halt so ist, mit 19, 20 Jahren, mit stolz geschwellter Brust, hey, wir gehen auf Tour, wir sind Roadies, ja, wir zeigen der Welt, wie das geht. Naja, haben wir halt eine russische Band namens Cruise, recht bekannt, begleitet, haben so 10 Gigs in Holland und Deutschland gespielt. Und landeten irgendwie schlussendlich in München in einem Club, der hieß Manege damals, mittlerweile geschlossen wegen Lärmbelästigung und richtig. Und dort traf ich, viele werden ihn kennen, einen sehr legendären Münchner Veranstalter, Wolfgang Nöth. Das war so der Hallenmogul, der also wirklich aus jedem Ziegelbau irgendeine Konzerthalle gemacht hat, bis hin am Schluss Flughafengelände München doch umgewidmet hat oder das berühmte Pfannegelände. Ja, und da muss ich sagen, da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und durfte guten Menschen über die Schulter schauen. Ich habe mich dann letztendlich von meinem festen Job damals bei der Allianz verabschiedet. Bin dann nochmal ein bisschen auf Tour gegangen und habe dann in München in dieser Clubkultur vom Herrn Nöth angefangen selber als Stagehand. Das ging ja damals noch auf Gewerbeschein.
Ja.
Hatte dann irgendwann mal die erste Personalfirma mit Stagehand-Verleih. Auch das ging damals noch ohne Arbeitnehmerüberlassung. Und irgendwann hast du dann auch die Ordner gestellt, ja, ohne Paragraph 34a, ohne jetzt zu stark ins Detail zu gehen. Ja, eine Gerüstbaufirma gehabt und so plätscherte das dann einfach so dahin. Bis es mich dann ja auch irgendwann mal, also um da auf den Punkt zu kommen, Blut geleckt, Spaß dran gehabt, Geld verdient. Man muss nicht reich werden, aber es macht einfach Spaß. Und diese Affinität zu dieser Branche habe ich mir heute noch erhalten. Und dann abschließend Mitte der 90er, es war 1994, bin ich dann Vater geworden. Und dann musste man sich ja doch entscheiden zwischen Sesshaftigkeit und ein bisschen Ernsthaftigkeit. Den Schritt habe ich nicht bereut. Ich habe dann viele Baustellen aufgegeben, habe mich dann wieder verstärkt um Versicherungen und den Vertrieb von Versicherungen gekümmert. Konnte natürlich da meine Erfahrungen und die Kontakte, die ich über die Jahre gesammelt habe, einbringen lassen. Tja, und jetzt... Kaum 20, 30 Jahre später stehe ich hier und auf der Messe und freue mich über viele alte und vor allem neue Gesichter.
Ach, sehr schön, klasse. Ich habe da kurz die Allianz rausgehört. Das heißt, du hast für den Allianz-Konzern gearbeitet.
Ich bin gelernter Bankkaufmann und Versicherungsfachwirt und habe am Schluss die letzten Tage bei der Allianz verbracht.
Deswegen auch dieser perfekt sitzende Nadelstreifenanzug.
Ja, natürlich. Ja,
ich habe mir direkt gedacht, richtig. Da ist...
Wir sind so im Bauchbereich ein bisschen gewölbt, die Nadelstreifen. Nein, das war wirklich eine ganz, ganz interessante Entscheidung. Also ich habe mich wirklich entschieden, nicht... Also ich hätte Konzernkarriere machen können. Das war vorprogrammiert. Ich darf behaupten, dass ich recht fleißig war damals. Aber irgendwie, ich konnte dann morgens da nicht mehr reingehen.
Okay.
War Konzern, ich konnte mich im Konzern denken, ich fühle mich bei den Kreativen und Verrückten lieber. Das ist vielleicht in der Retro-Perspektive das Einzige, was mir ein bisschen abgeht, so wenn ich die Zeit nach der Pandemie betrachte. Mir fehlt in vielen Strukturen, die sich jetzt neu ergeben von unseren beiden großen Konzernen, die gerade das Live-Business beherrschen, das Herzblut dahinter. Und so ein bisschen der Input, ein paar verrückte Ideen einfach mal umzusetzen. Und da muss man halt leider feststellen, dass es wie oft wieder nur ums Geld geht. Aber ich hoffe, ich sehe auch hier auf der Messe immer noch genug Leute, die, glaube ich, noch nicht so denken und so soll es auch bleiben.
Kennst du dieses legendäre kurze Frank Zappa Interview, wo er da sitzt und irgendwie sagt, jetzt muss man natürlich berücksichtigen, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwann in den 80ern aufgenommen, ja, oder sowas.
Oder auf früher jeden Fall. Vermutlich sogar bei Franz Zappa. Bitte? Ja. Bei Frank Zappa sogar wahrscheinlich noch früher. Ja, aber ist okay.
Ja, aber auf jeden Fall, er sitzt da und sagt irgendwie, die ganzen Leute in den Musikkonzernen, die würden halt jetzt nach Verkaufszahlen gehen und nach Auswertungen und nach irgendwelchen Studien, die sie in Auftrag geben. Aber er kennt einfach noch die Zeit, wo die Leute einfach gesagt haben, hey, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich find's geil. Mach mal. Und das erinnert mich da gerade so ein bisschen dran.
Ja, nee, da ist schon auch was dran, natürlich.
Ja. Kein Social Media, was auch immer irgendwie, sondern eher halt irgendwo auch Herzblut, mehr Herzblut.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist vielleicht der richtige Begriff dafür. Nochmal, die Branche muss sich natürlich weiterentwickeln. Wir haben, also nochmal, Sex, Drug, Rock'n'Roll und mach einfach mal. Geht nicht mehr und ist auch nicht, kann man auch nicht mehr verantworten. Es ist einfach so. Da ist einfach,
bin ich völlig
obwohl nicht viel passiert ist, trotzdem zu viel passiert.
Ja.
Also man muss ja schon einen Schutzmantel, und das sage ich jetzt nicht als Versicherungsmensch, sondern auch eben als Veranstalter oder jemand, der Veranstaltungen live begleitet, dazu sagen. Ja. Ich kenne diese, oder ich weiß von diesem Zitat, ich kenne es inhaltlich nicht genau, aber es trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Ja. Jetzt, wenn ich heute große Festivals betrachte und anschaue, da geht es leider nicht mehr darum, machen wir es ein bisschen bunter oder greller oder schöner. Ja, spätestens dann kommt der Controller um die Ecke und sagt, das ist zu teuer. Mhm. Ja. Und die Leute, die hier wirklich mit Herzblut und Kreativität arbeiten, die werden halt so ein bisschen gebremst. Mhm. Und nochmal, wir sind in einer Branche, die sich durch eben Kreativität und Herzblut auszeichnet. Ich kann das nicht monetär erfassen. Aber da bin ich jetzt, glaube ich, so noch einer der letzten Schlachtrösser, die hier in die Richtung denken.
Jein, weil da will ich wieder den Bogen schlagen.
Zum Willi-Miegel-Konzert, oder?
Nee, zu Katar jetzt hier zum Beispiel. Ja. Da hatten wir es gestern auch im Gespräch, wo es über die Generation Z ging, so dieses, ja, die wollen ja gar nicht und irgendwie so. Und das finde ich ja nicht. Es kommen auch total viele Leute nach, die eben halt auch mit Herzblut das versuchen. Aber ich denke, es besteht schon eine große Herausforderung auf dem Konzernbereich. Also da hast du recht, jetzt, wenn man sich diese Großveranstaltergeschichten und sowas anschaut, da hat sich definitiv sicherlich massiv was geändert.
Ja. Also ich habe da auch erst vor kurzem ein Konzert gehabt bei mir zu Hause in meiner Heimat. Ich habe da so eine kleine Live-Location mit 500 Leuten, also jetzt nichts Großes. Und habe mich da so ein bisschen spezialisiert auf Comedy und bayerisch-österreichische Künstler. Ich weiß nicht, ob man den kennt, Werner Schmidtbauer, ob der über die Landesgrenzen bekannt ist, aber es ist doch recht bekannter Künstler. Und da sind die Leute abends rausgegangen und da waren ein paar dabei, die haben mir so, also nicht mit mir direkt, aber ich habe es eben rausgehört beim Zuhören. So, ich sag den Satz ganz prägnant, da scheiße ich doch eine Pink mit 400 Euro an.
Ja.
Das war für mich so das, nichts gegen Pink, das war ein Zitat, was auch nicht in die Richtung ging, sondern ging es eher um den Eintrittspreis, dass hier die Leute doch gesagt haben, also der Abend hat damals, glaube ich, gekostet 32,80 Euro, ist ja eh noch also ein Preis, für den man sich ja fast schämen muss, inklusive CTS-Gebühren, um gleich beim Thema zu bleiben.
Ja.
Nein. Und da haben die Leute aber gesagt, nein, ich schaue mal wirklich auf gut Deutsch gesagt, ich übersetze es mal, das ist mir doch lieber, wie auf einem großen Open-Air-Gelände mit 40.000 Leuten, wo ich nicht sehe, warmes Bier aus dem Becher bekomme und letztendlich vom Ordnungsdienst gegängelt wäre, schnell wieder nach Hause zu gehen, wenn die Show vorbei ist. Also ich hoffe, dass sich das noch erhält.
Ja, das ist unser aller Herausforderung, das auch am Leben zu halten und den Nährboden dafür zu halten. Ist aber übrigens das Gleiche meines Erachtens wie dieses, warum gibt es keinen Einzelhandel mehr in den Innenstädten? Das Ganze wird nur funktionieren, wenn eben die Leute dann 300, 400 Leute sich aufraffen und zu dir wirklich hinfahren,
richtig,
anstatt zu sagen, ach geil, jetzt gibt es diese neue Miniserie auf Netflix, die schaue ich mir jetzt mal lieber an.
Nee, der Vergleich ist nicht neu, aber gut. Ja, es ist schon ein Festival, wo ich heute zu 80.000 Leuten hingehe. Man muss es schon sagen, das ist schon Konsum. Massenkonsum. Es ist Massenkonsum. Das andere wird sicherlich immer handverlesen sein. Und Konsum ist halt einfach. vom Ticket buchen bis zum Heimfahren. Ja? Also ich
du hast deinen Aldi-Markt da, du hast genau, deinen Lidl-Markt da stehen.
Nein, ich wische über das Display, habe mein Ticket. Ja? Ich wische zweimal über das Display, habe meine Anreise. Mhm. Ja? Wie du sagst, die Versorgung vor Ort ist auch relativ gut sichergestellt. Mhm. Es ist einfach. Es ist einfach und ganz wichtig, es macht Spaß. Mhm. Und je einfacher ich den Spaß generiere, desto mehr wird er natürlich auch konsumiert. Mhm. Vollkommen klar. Ja?
Deine Location heißt wie und ist wo?
Das ist das Kurhaus in Bad Tölz, ganz simpel und ganz banal.
In Bad Tölz?
Ja, in Bad Tölz das Kurhaus.
Ach, wie schön, ja. Wie schön. Ach Mann, wie lange war ich nicht mehr in Bad Tölz? 30 Jahre? Ja.
Ja, ich sage immer.
Ich habe ja auch süddeutsche Wurzeln.
Ja. Fränkische, glaube ich. Ja,
Fränkische, das ist, genau. Ja. Du sagst immer, ich bin dir ins Wort gefallen.
Bitte, was sagst du?
Du wolltest gerade sagen, ich sage immer
Mickey Maus Bayern dazu. Weil Bad Tölz ist ja auch so eine Geschichte, die kennt man ja einschlägig aus dem Fernsehen, so mit diesem malerischen Motiv und Bergenhintergrund. Darum sage ich immer Mickey Maus Bayern dazu.
Ja, genau.
Weil wir ja klassisch das haben. Ich meine, oh, jetzt wird mich die Tourismusdirektorin umbringen, aber im Sommer erhöhen wir die Preise, wenn die Gäste kommen und im Winter können wir wieder normal leben. Nein, das ist schön. Es ist wirklich schön, da zu leben, auch schön zu arbeiten. Für mich ist es sehr zentral. Ich bin ja auch viel in Österreich und im Balkan unterwegs beruflich und was auch sehr viel Spaß macht. Und da ist ja der Tölz der Nabel der Welt. Ich bin, sagen wir so, in Zagreb genauso schnell wie in Köln und in Wien genauso schnell, meinetwegen, wie in Frankfurt.
Das heißt, wenn ihr den Osten, den beackert ihr auch beruflich, versicherungsmäßig?
Richtig, oder? Ja. Ah, ja. Also klasse. Österreich ist genauso Kernland wie Deutschland für uns. Und der österreichische Markt gibt ja aus der alten K&K-Zeit so noch her, dass ein österreichischer Veranstalter, der holt sich 5 Shows von einem namhaften Künstler, macht 3 in Österreich und macht dafür dann 1 in Ljubljana und das nächste in Zagreb. Und so schwimmen wir dann ein bisschen rum und dürfen dann teilhaben.
Klasse, klasse. Mensch, für mich ist da jetzt ein ganz wertvolles Bild entstanden aus dieser Kombination. Ich habe dich da noch vor Augen als Bankkaufmann und finde es unglaublich passend und toll, dass du letzten Endes einfach die Basics dir ja erstmal drauf geschaffen hast, aber immer diese Faszination für Live-Entertainment hochgehalten hast, bis jetzt hin zu deinem Kurhaus. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute und freue mich total, dich hier kennengelernt zu haben.
Mir geht's genauso.
Klasse, so, Gutzi.
Danke für die Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Bis die Tage.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.